Herzlich willkommen bei Kontrafunk Aktuell, begrüßt Sie Andreas Peter. Wir sprechen heute mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Bernd Raffelhüschen über versteckte Staatsschulden und ein Rentensystem unter Dauerstress. Mit der tunesisch-schweizerischen Islamismus-Expertin Saida Keller-Messali diskutieren wir, warum der deutsche Otto-Konzern muslimische Hijabs für kleine Mädchen verkaufen wollte. Mit dem Schweizer IT-Unternehmer Josef Ender unterhalten wir uns über die geplante Volksabstimmung in der Schweiz, in der über eine elektronische Identität abgestimmt werden soll. Und Markus Fahlefeld kommentiert den Tod einer 16-jährigen Ukrainerin, die von einem abgelehnten irakischen Asylbewerber vor einen fahrenden Zug gestoßen wurde. Sie hören Kontrafunk Aktuell. Kaum eine Debatte über die wirtschaftliche Situation Deutschlands kommt ohne einen Blick auf das Rentensystem aus. Stark vereinfacht zusammengefasst besagt diese Debatte, Deutschland steht vor dem Problem, entweder die Renten zu kürzen oder den Rentensteuersatz und den Staatszuschuss für die Rentenkassen zu erhöhen. Die klassische Wahl also zwischen Pest und Cholera. Und als sei das noch nicht genug, verringern gewaltige Staatsschulden, sowohl offene als auch verdeckte, den Handlungsspielraum des Staates als auch seiner Bürger. Wir wollen das jetzt diskutieren mit dem Freiburger Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen, der an der dortigen Albert-Ludwigs-Universität eine Professur für Finanzwissenschaft innehat. Herzlich willkommen, Herr Raffelhüschen.
Dankeschön, Herr Peter. Und dann legen wir mal los.
Herr Raffelhüschen, Ihr Forschungszentrum Generationenverträge hat jetzt ausgerechnet, dass die sogenannte Nachhaltigkeitslücke in den Staatsfinanzen aktuell 19,5 Billionen Euro oder umgerechnet 454% des Bruttoinlandsproduktes beträgt. Das sei im Vergleich zum Vorjahr 4,1 Billionen Euro oder rund 80% mehr. Sagenhafte Zahlen, die, ich glaube, so kann man das sagen, für den Normalbürger fast gar nicht mehr zu erfassen sind. Von den erwähnten 454% des BIP sollen inzwischen alleine mehr als 390 sogenannte verdeckte Staatsschulden sein, also Zahlungsversprechen an Rentner, Pensionäre, Kranke und Pflegebedürftige. Wenn ich das so lese und höre, klingt das für mich fast schon immer wie ein Vorwurf. Aber die Menschen haben doch dafür auch Beiträge bezahlt.
Das ist richtig. Die Menschen haben jedenfalls im Gros, nicht alle, aber doch die meisten, Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt und haben insofern natürlich das Recht des Generationenvertrages, nämlich auf eine Auszahlung der entsprechenden Leistung. So, und das ist klar, dieses Recht darf man ihnen auch nicht streitig machen. Die Frage ist natürlich nur, wie hoch dieses Recht bedient werden kann. Und das liegt nun auch daran, nicht nur wie viele Menschen diese entsprechenden Ansprüche stellen, sondern auch wie viele Menschen diese entsprechenden Ansprüche bedienen. Das heißt, per Beitragszahlung die Leistung refinanzieren, per Steuerzahlung die Leistung refinanzieren. Denn im Wesentlichen sind Rentenempfänger alt, das liegt in der Natur der Sache. Im Wesentlichen sind Kranke aber auch alt, auch das liegt in der Natur des Menschen. Und pflegebedürftig sind nun mal die ältesten Alten. Das heißt, in allen Sozialversicherungssystemen haben wir die Alten als Nutznießer und diese Alten werden eben halt sich verdoppeln. Da gibt es keine Diskussion mehr, das wissen wir seit 30, 40 Jahren schon. Und die entsprechenden Beitragszahler werden, wenn es gut läuft, irgendwo bei, sagen wir mal, 4/5, also circa 80, wenn es gut läuft, 82-83% der heutigen Beitragszahler sein. Das heißt, wir werden mit 80% im günstigsten aller möglichen Fälle doppelt so viele Rentner, doppelt so viele Kranke und fast dreimal so viele Pflegebedürftige finanzieren müssen. Und dass so eine Umlage natürlich überstrapaziert, weil wir dann entsprechend Beiträge oder Steuern massiv erhöhen müssen oder Leistungen kürzen müssen, eins von beiden, um die Nachhaltigkeit wiederherzustellen, steht außer Frage. Da gibt es keinen Weg dran vorbei.
Welchen Anteil an der Erhöhung der Nachhaltigkeitslücke haben die jüngst beschlossenen gigantischen Sondervermögen in Deutschland für Aufrüstung und Infrastruktur oder haben die überhaupt keinen Einfluss?
Die haben einen Einfluss. Diesen Einfluss konnten wir allerdings nicht genau zuordnen. Das Problem ist ja einfach, dass wir Beschlüsse haben, Staatsschulden zu erhöhen. Wenn diese Staatsschulderhöhung noch nicht ausgegeben ist, dann haben wir eine Freigabe zum Drucken von Bundesobligationen in der Größenordnung von ca. 20% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, die Staatsverschuldung Deutschlands wird grob berechnet von 60% auf 80% wachsen. Teile dieser Leistungszusagen, also Leistungszusagen an die Bundeswehr, Leistungszusagen an die Infrastrukturmaßnahmen der Länder und so weiter und so fort, Teile davon sind bereits in dem Haushalt eingebaut, aber tatsächlich sind noch keine Bundesobligationen quasi gedruckt. Und deshalb sind wir immer vorsichtig in dem Zuordnen. Also ob Sie jetzt 20% sagen, sind die expliziten Schulden gewachsen oder ob Sie sagen, 20% sind die impliziten Staatsschulden daher gewachsen, hängt einfach vom Timing ab, wie entsprechend die Bundesregierung diese Staatsschuldpapiere drucken wird. Aber das wird schneller laufen, als so mancher denkt, denn wir haben ja jetzt den Beschluss des Kabinetts, dass das Rentenniveau auf 48% konstant gehalten wird. Das ist ja das, was Hubertus Heil ja auch vorher schon wollte. Der Beschluss ist derselbe wie der, den die Ampel auch getroffen hat. Aber das soll steuerfinanziert werden durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses, der bereits heute historisch gesehen so hoch ist, wie er noch nie war. Aber diesen historisch höchsten Bundeszuschuss werden wir jetzt nochmal erhöhen, um die 48% zu halten. Aus Steuereinnahmen. Das Problem ist bloß, die Steuereinnahmen reichen ja gar nicht, um die laufenden Ausgaben zu decken. Das heißt, die Aussage von Frau Baas, dass das steuerfinanziert ist, ist eine schlichte Lüge. Denn Tatsache ist, sie wird dafür Obligationen drucken müssen, also sich verschulden müssen. Wir drucken Bundesobligationen quasi, um unsere Renten in Deutschland zu refinanzieren. Eine Situation, die außerhalb von Kriegszeiten noch nie tatsächlich so durchgezogen worden ist.
Würden Maßnahmen etwas bringen, wie zum Beispiel die Wiedererhebung einer Vermögenssteuer oder einer Transaktionssteuer an der Börse oder das Zusammenstreichen von legalen Steuerminderungsmodellen, die ja sowieso nur Menschen mit größeren Einkommen wirklich nutzen können, oder gar die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze? Würde das alles für die Verbesserung der Einnahmesituation der Rentenversicherung einzahlen?
Also sagen wir so, das alles würde ja die Steueraufkommen erhöhen oder die Beitragsaufkommen erhöhen. Also starten wir mal mit dem Letzteren. Wenn Sie die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, sagen wir mal vom Doppelten des Durchschnittseinkommens, das wir heute haben, zum Dreifachen, dann haben Sie natürlich kurzfristig mehr Einnahmen, weil Sie ja mehr Volumina und Substrat verbeitragen. Problem ist allerdings, dass die Rentenversicherung ein Lebensleistungsprinzip hat. Das heißt, wenn Sie bis zum Dreifachen des Durchschnittseinkommens verbeitragen, müssen Sie auch jemanden, der das Dreifache des Durchschnittsbeitrags zahlt, demjenigen 3 Entgeltpunkte geben statt 2 im Maximum, die er heute bekommt. Und dann haben Sie in der langen Frist tatsächlich im Barwert überhaupt nichts gewonnen. Denn das, was der an zusätzlichen Beiträgen zahlt von heute, wird zukünftig zu zukünftigen Leistungsforderungen, also höheren Rentenansprüchen führen. Mithin, das wäre das Dümmste, was man machen kann. Das bringt nichts auf gut Deutsch. Die Vermögenssteuer, ich weiß nicht, wie man eine Vermögenssteuer erheben will, verfassungskonform. Wir hatten schon bei der nicht verfassungskonformen Vermögenssteuer gutes Drittel Verwaltungsausgaben für die Verwaltung dieser Vermögenssteuer. Wenn man das verfassungskonform macht, ist die Hälfte des Steuersubstrates quasi weg, nur damit wir die Beamten bezahlen, die sie erheben. Vermögenssteuer machen keinen Sinn. Es ist Sinn gewesen, diese Vermögenssteuer abzuschaffen und den brauchen wir auch nicht mehr. Wenn Sie Einkommensteuern erhöhen, natürlich, das schafft mehr Einkommen, aber keine mehr Beiträge. Also damit können Sie den Bundeszuschuss vielleicht refinanzieren. Aber nochmal, wir haben kein Einnahmeproblem in der Rentenversicherung. Die Rentenversicherung hat schlichtweg ein Ausgabenproblem. Wir sind zu viele, die Ansprüche stellen. Und das wussten wir seit Jahrzehnten und wir hätten uns seit Jahrzehnten auch darauf einstellen können. Die jetzige Diskussion macht es ja deutlich. Das, was zu tun gewesen wäre, wäre ganz einfach. Erstens, wir halten die Beiträge konstant statt die Rentenniveaus und lassen die Rentenniveaus sich im demografischen Prozess so nach unten entwickeln, dass wir nachhaltig unsere Rente finanzieren. Wenn man es genau nimmt, ist das nichts anderes als das, was die Agenda 2010 von Gerhard Schröder damals gemacht hat. Denn der Nachhaltigkeitsfaktor, den wir ja damals als Rürup-Kommission entwickelt haben, der macht genau das. Der hält die Beiträge konstant und lässt das Rentenniveau abschmelzen. Und dieser Nachhaltigkeitsfaktor ist ja schon von Hubertus Heil bis 2025 ausgesetzt worden und soll jetzt noch weiter ausgesetzt werden und nicht die demografischen Lasten auf diejenigen verteilen, die dafür zuständig sind. Denn das war ja unsere Idee damals. Der Nachhaltigkeitsfaktor sagt nichts anderes, als dass wir das sogenannte Beitragsprimat fordern. Also alle Jungen zahlen den gleichen Beitrag, wie alle Alten das auch getan haben. Und die Alten kriegen weniger Rentenansprüche deshalb, weil sie ja tatsächlich an dem Problem, das sie selbst darstellen, zugleich der Verursacher sind. Denn die geburtenstarken Jahrgänge haben ja damit angefangen, keine Kinder in die Welt zu setzen und sind damit unmittelbar diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Beitragszahler zur Aufrechterhaltung des Rentenniveaus einfach schlicht nicht da sind. Also die Verursacher sind die geburtenstarken Jahrgänge. Und wenn man Frau Baas folgt, dann würde der Verursacher jetzt das, was er verursacht, auf die Schultern derjenigen legen, nämlich seiner Kinder legen, die nur wirklich nichts dafür können, dass sie so wenig sind. Und das wäre nicht verursachergerecht. Und deshalb kann man das nicht so lassen. Frau Baas täte gut daran, Gerhard Schröder und seiner Agenda 2010 zu folgen und den Nachhaltigkeitsfaktor vollständig wirksam zu lassen.
Der besagt doch dann aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es weniger Rente gibt für viele, viele Menschen. Wie erklären Sie das den Menschen? Sollen die das einfach hinnehmen? Oder sagen Sie ihnen, sie haben zwar 45 Jahre lang gearbeitet und eingezahlt, aber sie kriegen trotzdem keine höheren Renten, sondern ganz im Gegenteil eher niedrige. Wie soll das funktionieren? Staatspolitisch auch gesehen.
Nun, niedriger werden die Renten dadurch ja nicht. Das Rentenniveau wird sich aber mal vermindern. Das heißt, die Renten wachsen nicht mehr so schnell wie die Löhne. Und das muss man den Alten erklären. Sie hätten es ja auch anders haben können. Hätten diese Generation mehr Kinder in die Welt gesetzt, dann hätten wir damit überhaupt kein Problem gehabt. Aber das haben sie nun mal nicht. Und diese Entscheidung ist irreversibel. Wir haben bei der Umlage zwei Teile der Bringschuld. Das eine ist, man kriegt eine Lebensleistung. Das heißt, man muss ein Leben lang bezahlen. Wenn man das nicht tut, kriegt man keine auskömmliche Rente. Und das sollte auch so bleiben. Und die zweite Bringschuld ist eben halt, die Beitragszahler der Zukunft in die Welt zu setzen. Und von dieser doppelten Bringschuld haben die meisten meiner Generation, der geburtenstarken Jahrgänge, eben halt nur die Hälfte gebracht. Also können sie auch nicht alles bekommen.
Österreich hat ja ein wesentlich höheres Rentenniveau als Deutschland. Die Durchschnittsrente ist in Österreich, was ich gelesen habe, glaube ich, waren 500 Euro mindestens höher. Was können die Österreicher besser für ihre Rente organisieren als wir Deutsche?
Nichts, weil es ist wieder ein typischer Vergleich der Kirschen in Nachbarsgarten. Also die Österreicher haben tatsächlich ein Rentensystem, das eben nicht wie bei uns die Umverteilung in die Steuer drückt. Wir haben eine Umverteilung, die durch das Steuersystem bewerkstelligt wird. Die Österreicher machen Umverteilung von Arm und Reich eben halt auch bei der Rente. Das heißt, jeder zahlt ein, auch Leute, die eben halt entsprechend nicht was bekommen. Und man bekommt nicht eine Lebensleistung, sondern bekommt sozusagen eine Rente, die sich irgendwo im nebulösen Berechnungswirrwarr dann versteckt. Dafür haben die Beamtenapparate schon abgeschafft vor 20 Jahren und so weiter und so fort. Und so sind sie in der Lage, eben halt eine höhere Rente zu zahlen. Allerdings, wenn man in Österreich die Gesamtleistung von Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sich anschaut, dann ist die Summe dessen, was der österreichische Alte bekommt, fast dasselbe wie das, was der deutsche Alte bekommt. Denn der österreichische Alte muss weit mehr für seine Gesundheitsleistungen selbst zahlen in Eigenbeteiligung als der Deutsche. Und im Pflegefall in Österreich gibt es gar keine Pflegeversicherung. Das heißt, nochmal, die Kirschen im Nachbarsgarten schmecken immer ganz gut für diejenigen, die nicht wissen, wie im Nachbarsgarten tatsächlich die Kirschen angebaut werden.
Wir haben ja jetzt schon das Problem, dass Rentner Flaschen sammeln müssen. Wir haben jetzt schon das Problem, dass es Altersarmut unter Rentnern gibt. Können Sie ausschließen, dass mit Ihrem Modell oder mit dem, was Sie fordern, sich dieses Problem noch verschärfen wird?
Na, das Problem wird sich verschärfen, aber die Altersarmut ist in Deutschland ja im Grunde genommen schlichtweg die niedrigste, die wir überhaupt in Altersgruppen finden können. Also unter allen Altersgruppen sind die Alten diejenigen, die am wenigsten von Armut bedroht sind. Alle anderen Altersgruppen, ob es die Jungen sind, die Mittelalten sind, sind wesentlich höher von Altersarmut bedroht. Auch hier, es liegt an der Art medialen Diskussion, die, sagen wir mal, in Unwissenheit stattfindet. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in Pension gehe, bekomme ich einen Rentenversicherungsbescheid, der liegt bei 400 Euro, glaube ich, oder so, und damit bin ich altersarm. Allerdings ist das natürlich nur ein paar Jahre Einzahlungsstrom. Und ich bin nicht nur altersarm, ich bin auch armutsgefährdet. Das ist völliger Unfug. Armut ist, wenn ich zum Sozialamt gehe und letztlich zeige, dass alles, was ich verdiene und all mein Vermögen nicht ausreicht, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn wir diese Definition nehmen, derjenigen, die wirklich Sozialhilfe beziehen im Alter und nicht Pflegefall sind, dann sind wir bei gut 3%. Zum Vergleich, wir haben im Durchschnitt der Bevölkerung eine Armutsquote von weit über 7. Wir haben in der Armutsquote der, sagen wir mal, Frauen mit Kindern alleinstehend von weit über 15. Und bei Kindern sind wir sogar bei einer noch höheren Armutsquote. Also nochmal, das Problem ist da. Das Problem wird etwas schärfer. Aber das Problem ist das kleinste Armutsproblem, was wir in Deutschland haben. Es bleibt dabei, die Alten sind die reichsten Alten, die wir jemals hatten in diesem Land. Und dass sie Flaschen sammeln, naja, das liegt natürlich auch daran, dass es sich lohnt. Denn wenn sie den Pfand auf Null setzen, würden sie auch keinen Flaschensammler mehr finden.
In Deutschland wächst die sogenannte Nachhaltigkeitslücke der Sozialsysteme immer weiter. Wie darauf reagieren? Mit höheren Sozialabgaben oder einer Senkung des Rentenniveaus? Wir haben uns über das Pro und Contra dieses Problems mit dem Freiburger Ökonomen Bernd Raffelhüschen unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Raffelhüschen.
Gerne, Herr Peter.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Islam gilt gemeinhin als besonders autoritär, wenn es um die Rechte für Frauen und Mädchen geht. Da stoßen die Wertvorstellungen dann sehr schnell an die Grenzen, die etwa das deutsche Grundgesetz vorschreibt, also die Gleichheit von Mann und Frau und das Verbot der geschlechtsspezifischen Diskriminierung. Nicht wenige muslimische Männer, vor allem solche, die als Migranten aus besonders orthodoxen muslimischen Gesellschaften nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz kommen, haben ein Frauenbild, das für die Zivilgesellschaften der Empfangsländer problematisch ist und das sich vor allem in Bekleidungsvorschriften für Frauen zeigt. Als nun der deutsche Otto-Versand ausgerechnet Gebetskleider für muslimische Mädchen anbot, erhob sich ein Sturm der Empörung. Wir wollen unter anderem darüber mit der Schweizer Islamismus-Expertin und Publizistin Saida Keller-Messali sprechen, die in Tunis geboren wurde, aber in der Schweiz lebt und arbeitet. Herzlich willkommen, Frau Keller-Messali.
Dankeschön, Herr Peter.
War das eingangs erwähnte Angebot des Otto-Versands aus Ihrer Sicht ein ärgerlicher, aber lässlicher Fehler oder kann man sich darüber gar nicht genug empören?
Ja, ich glaube, man kann sich nicht genug darüber empören, weil auch ein Unternehmen natürlich sich Gedanken machen muss zu ethischen Fragen. Und wer ein bisschen informiert ist, der weiß, dass diese Art der Vollverschleierung eines kleinen Kindes einfach ein Übergriff ist. Ein Übergriff, der dem Kind nachhaltigen psychischen und physischen Schaden zufügt. Und ich bin sehr enttäuscht von diesem Konzern Otto, weil man gesehen hat, dass ihm Geld wichtiger als Moral ist. Ja, natürlich kann man alles verkaufen, wenn man keine ethischen Leitplanken hat.
Wir sind ja oder gelten ja oder behaupten, dass wir eine freie Gesellschaft sind, in der so wenig wie möglich in die Privatsphäre eingegriffen werden darf durch den Staat oder überhaupt eingegriffen werden darf, sofern nicht Freiheits- oder Grundrechte anderer gefährdet sind. Was eigentlich spricht gegen das Verkaufen einer muslimischen Gebetskleidung auch für Frauen und kleine Mädchen?
Also wir wissen zum Beispiel, dass auch die Rechte des Kindes zu achten sind. Und gerade in einer demokratischen Gesellschaft, die die gleichen Rechte für Mädchen und Buben garantieren sollte, hat das Kind unabhängig von seiner Religion, unabhängig von seiner Herkunft, das Recht auf freie Entfaltung. Und diese Art, das Kind zu verhüllen, das entspricht übrigens dem Wunsch vieler nicht nur Fundamentalisten, sondern Terroristen in Afghanistan und anderswo. Die verpacken die Kinder und die Frauen auf diese Art. Ja? Und das ist einer demokratischen Gesellschaft einfach unwürdig.
Wir reden hier ja über Kleidungsstücke und im Zusammenhang mit einem besonders autoritären Islamverständnis wird immer wieder darüber gestritten, dass Kleidungsstücke eben nicht einfach nur Kleidungsstücke sind, meinetwegen dieser Hijab oder auch ein Kopftuch, sondern eine Machtdemonstration. Können Sie noch mal erklären, inwiefern ein Kopftuch eine Machtdemonstration des politischen Islam ist?
Ja, diese Art der Verhüllung ist eine Art Kriminalisierung des Frauenkörpers, nämlich das vom Körper der Frau, und das bedeutet es letztlich, ja sogar schon vom Körper des kleinen Mädchens, Gefahr für den muslimischen Mann ausgeht, dass ihr Körper Quelle von Sünde ist. Das ist die versteckte Botschaft. Und diese Botschaft, die belastet die Frau ein Leben lang und nährt in ihr Schamgefühle für ihren Körper, welche sie fast nie mehr los wird. Und das andere ist, den Islamisten geht es um den öffentlichen Raum. Es geht darum, im öffentlichen Raum diese Kleidung zu zeigen. Und es geht darum, uns quasi daran zu gewöhnen, dass diese Kleidung ja etwas ganz Normales ist und dass sie quasi harmlos ist, indem sie uns im öffentlichen Raum aufzwingen. Das ist ein sehr politischer Akt.
Glauben Sie, dass der Anbieter dieses Gebetskleidchens das wirklich bezweckt hat? Oder ist das ein völlig normaler, harmloser, gottesfürchtiger Muslim, der einfach Kleidungsstücke anbietet und im Leben nicht daran denkt, damit irgendwas anderes zu transportieren?
Nein, wir haben gesehen, dass es Verbindungen gibt mit diesem Marktplatzpartner Aymazal, Verbindungen zur Türkei. Und wer sich ein bisschen informiert, der weiß, dass gerade die Türkei in letzter Zeit einfach einen sehr politischen Islam exportiert und sich eigentlich über die Kleidung der Frau durchzusetzen versucht. Es gibt jetzt Vorschriften, wie die Frauen sich anziehen sollen, und gerade in Europa. Und das ist überhaupt nicht harmlos.
Schließen Sie aus, dass es Frauen gibt, die das wirklich freiwillig wollen?
Das mit der Freiwilligkeit muss man immer hinterfragen. Man spricht von Freiwilligkeit, aber man vergisst dabei, den Gruppendruck zu erwähnen. Man vergisst dabei, dass diese Vorschriften aus einer sehr patriarchalen Gesellschaft kommen. Man vergisst zu erwähnen die Kräfteverhältnisse. Also diese Freiwilligkeit, die ist eigentlich sehr fragwürdig. Ich kenne viele Frauen, die freiwillig das Kopftuch abgelegt haben, und das hat sie sehr viel Energie und Kraft gekostet. Ich meine, die Frauen einfach so zu verhüllen, damit man sie quasi markiert, da kann man wenig von Freiwilligkeit sprechen.
Der Otto-Konzern hat ja angekündigt, dass er dieses Problem, das heißt also die religiösen Symbole, dass er das nochmal untersuchen wolle. Das betreffe alle Religionen. Gibt es denn in anderen Religionen solche Probleme mit sehr strikten Bekleidungsvorschriften? Ich meine, die römisch-katholische Kirche ist ja auch bekannt für ziemlich restriktive Bekleidungsvorschriften für Frauen.
Ja, das gibt es sicher, aber ich möchte nicht das Problem innerhalb des Islams relativieren damit. Ich kümmere mich um das Terrain Islam, und ich finde, da ist es wirklich extrem, wie der Frauenkörper eine Rolle spielen soll in der politischen Strategie der Islamisten. Und das sehe ich weniger bei Fundamentalisten, sei es jetzt in Europa oder in Amerika. Sie haben zwar auch ihre Kleidervorschriften, aber wissen Sie, dass das Haar zum Beispiel der Frau eine Quelle von Sünde sein soll, das sehe ich dort nicht. Und ich sehe dort auch nicht ein politisches Programm hinter der Instrumentalisierung des Frauenkörpers.
Haben Sie registriert, dass sich auch islamische Verbände, islamische Communities negativ oder in irgendeiner Weise zu dem Vorfall geäußert haben?
Nein, das habe ich jetzt nicht konstatiert, aber meine Erfahrung sagt mir, dass die Islamverbände immer für die Verhüllung der Frau sind. Sie haben sie immer gewollt und auch durchgesetzt. Wir hatten zum Beispiel in der Schweiz eine Debatte rund um das Verhüllungsverbot, und da waren die Islamverbände quasi geeint gegen das Verbot. Aber schließlich hat das Volk doch dafür gestimmt. Also ich will damit einfach sagen, die Islamverbände sind immer für die regressiven Geschichten rund um die Frau. Sie wollen sie verhüllt haben, sie sprechen dann von Schutz und sie solle geschützt werden und so weiter. damit haben sie auch ein Männerbild, das sehr problematisch ist, weil diese Verhüllung geht ja davon aus, dass der Körper der Frau verhüllt sein muss, weil er sonst den Mann sündig macht. Ja, also das heißt, der Mann ist unfähig, seine Triebe zu kontrollieren. Sobald er eine Frau sieht, besonders mit offenem Haar, ja, kann er sich nicht mehr zurückhalten. Also das ist wirklich ein Bild vom Mann, das auch menschenunwürdig ist.
Das klingt für mich als Mann, aber auch ganz normal als Mensch, eher nicht religiös, sondern eher sexualisiert. Also als wenn das keine theologische Norm ist, sondern eher eine sexualisierte Sichtweise der Religion.
Ja, ganz genau, das sehen Sie richtig. Man sagt auch, die Verhüllung des Mädchens ist eine Sexualisierung des Körpers. Meistens beginnt sie, wenn das Mädchen die erste Periode bekommt und dann heißt es, aha, es ist geschlechtsreif, also muss es geschützt werden. Die Sexualität spielt dort eine zentrale Rolle, aber das wird verdeckt durch einen religiösen Diskurs, der überhaupt nicht überzeugt.
Sie hatten die Handelsseite Aymazal schon angesprochen, den Anbieter dieser Kleidchen. Auf der Internetseite von Aymazal findet man unter der Rubrik Kids, also für Kinder, unter anderem 5 sogenannte Sticker, die man irgendwo hinkleben kann, die Alltagssituationen betreffen und die einen sogenannten Dua enthalten, also ein Bitt- oder Dankgebet. Und bei einem dieser Aufkleber, der lautet vor dem Betreten der Toilette, da liest man dann einen Satz wie: Im Namen Allahs, o Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor allen widerwärtigen Übeltätern und Übeltäterinnen. Und in der Beschreibung dieser Sticker steht unter anderem: Dieses liebevoll gestaltete Sticker-Set ist perfekt geeignet, um Kinder und Erwachsene spielerisch an wichtige Duas des Alltags heranzuführen, ideal für zu Hause, Kindergarten oder islamischen Unterricht. Punkt. Ist das schon Agitation des politischen Islam?
Ja, es ist einfach diese Missionierung und diese Tendenz, einen sehr rigiden Islam, also einen Islam zu vertreten, der alle Lebensbereiche bis zur Toilette regelt. Und das macht ihn eben politisch. Also das hat alles nichts mit Spiritualität zu tun. Und das ist nicht die Religion in einem gewissen Sinn. Es sind Machtstrukturen. Es sind Strukturen, die den Muslimen von Anfang ihres Lebens an einfach sagen wollen, so ist es und so musst du dich verhalten, sonst gehörst du nicht dazu.
Ich sagte es ja schon, wir leben in liberalen, mehr oder weniger säkularisierten Gesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Was kann man tun, ohne die verfassungsrechtlich geschützte Religionsfreiheit damit in irgendeiner Weise zu gefährden oder anzugreifen? Was kann man also tun, damit derartige Dinge wie meinetwegen diese Gebetskleidchen im Otto-Versand oder auf der Otto-Versand-Plattform, dass das nicht mehr der Fall ist? Verschiebt man das nicht in eine Art Untergrundhandel?
Nein, ich glaube, man muss einfach viel klarer unterscheiden zwischen einer politischen Botschaft und einem legitimen religiösen Bedürfnis. Da muss man die Linie ziehen. Natürlich ist es schwierig, man muss sich mit dem Thema befassen, man muss genau beobachten und man muss vor allem den Vertretern der Moscheen, also den Islamverbänden, die ja letztlich nicht die gesamte muslimische Bevölkerung repräsentieren, sondern nur eine kleine konservative Minderheit. Ja? Man muss dort einfach viel kritischer mit ihnen umgehen und nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern auch hinterfragen, was ist jetzt das Ziel von diesem Handeln? Ist es ein politisches Ziel oder hat es mit einem legitimen religiösen Bedürfnis zu tun?
In Deutschland hat ein Gebetskleid für kleine muslimische Mädchen, das beim zweitgrößten Online-Shop angeboten wurde, für Empörung und massiven Protest gesorgt, sodass das Angebot nach nur einem Tag wieder vom Netz genommen wurde. Aber die Debatte darüber, ob solche islamischen Regeln und Vorschriften schon normal geworden sind, die hält natürlich an. Und wir haben uns darüber mit der in Tunesien geborenen Schweizer Islamismus-Expertin und Publizistin Saida Keller-Messali unterhalten. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, Herr Peter. We'll be right back.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Am 28. September sollen die Schweizer Bürger über das Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise, kurz EID-Gesetz, abstimmen. Damit soll es für Schweizer Bürger einfacher werden, sich im Internet etwa bei Rechtsgeschäften auszuweisen. Während Bundesrat und Parlament die Annahme des Gesetzes empfehlen, haben die Referendumkomitees klar die Ablehnung favorisiert, weil nach ihrer Meinung die EID eben nicht sicher sei und die Gefahr bestehe, dass es nicht bei der Freiwilligkeit bleibe. Wir wollen uns darüber mit dem Schweizer IT-Unternehmer Josef Ender austauschen. Herzlich willkommen, Herr Ender.
Hallo, herzlich willkommen.
Herr Ender, sofern Sie das öffentlich erörtern wollen, in welche Richtung tendieren Sie, Annahme oder Ablehnung?
Ja, ich hoffe natürlich ganz schwer, dass die EID erneut abgelehnt wird, wie schon vor 4 Jahren. Aber es ist da noch nichts sicher, also wir müssen weiterhin dranbleiben und die Kampagne noch etwas pushen.
Sie sagten es schon, das war schon mal Gegenstand einer Volksabstimmung. Will die Regierung nicht klein beigeben oder sind Sie einfach nur, wie man immer so schön sagt, einfach nur technikfeindlich?
Nein, ich bin ja selber IT-Unternehmer und ich bin sehr für die Digitalisierung, wo es Sinn macht. Und in diesem Fall sehe ich einfach den Nutzen noch nicht. Und ich finde es sehr spannend, eben Sie sprechen die letzte Abstimmung an im 2021, wo mit 65% Ablehnung die EID Bach abgeschickt wurde. Gleich darauf hat dann ein breit abgestütztes Gremium von verschiedenen Parlamentariern diese Motion wieder eingebracht, um das wieder aufs Tapet zu bringen. Und heute wird einem immer erzählt, damals sei eben der Grund für die Ablehnung gewesen, dass die Leute eine staatliche EID wollten und nicht von Privaten ausgestellt. Und wenn man zurückgeht und da zum Beispiel die Abstimmungssendung von SRF, vom staatlichen Fernsehen, anschaut, sieht man, dass eben der Nutzen der Grund für die Ablehnung war. Also da wurde gesagt, die Leute haben keinen Nutzen gesehen in der EID und deshalb Nein gestellt. Und heute wird uns da erzählt, das sei ganz ein anderer Grund gewesen. Leider glauben das anscheinend viele Leute.
Was würde durch eine EID besser, was nicht jetzt schon möglich ist? Also reicht beispielsweise nicht die AHV-Nummer oder irgendeine andere Identitätsdokument zur zweifelsfreien Identifizierung eines Bürgers aus?
Ja, der Nutzen, den habe ich eben auch noch nicht herausgefunden. Sie fragen da eigentlich den Falschen. Da müssten Sie mal die Bundesräte fragen oder die Leute im Parlament, die das pushen. Ich selber erledige praktisch alles elektronisch. Ich reiche die Steuererklärung ein, ich rechne im Geschäft meine Mehrwertsteuer ab. Noch nie hatte ich da irgendwie das Bedürfnis nach einer elektronischen ID. Ich wüsste wirklich nicht, was ich damit Nützliches anfangen sollte.
Nun ja, der Staat behauptet ja, man könne sich damit sicher im Internet ausweisen, man brauche also nicht die Papierform. Ist das kein Argument?
Aber eben, die Frage ist wieder, ja, wo brauche ich denn einen sicheren Ausweis? Eben heute im physischen Leben brauche ich einen Ausweis, wenn ich über die Grenze, über die Landesgrenze gehe. Im Internet ist das nicht nötig, weil da gibt es keine solche Grenzen. Und ich brauche noch ab und zu meine ID, wenn ich ein Paket abhole von der Post. Und das sind dann eigentlich alle meine Anwendungszwecke, die mir jetzt gerade einfallen. Und deshalb eben ist die Frage, wozu denn? Ich habe einfach die große Befürchtung, dass es dann, wie heute mit den Cookies, oder? Heute müssen Sie praktisch auf jeder Webseite müssen Sie Datenschutzbestimmungen abnicken, Sie müssen Cookies akzeptieren, obwohl es zum Beispiel in der Schweiz überhaupt kein Gesetz dafür gibt. Und ich befürchte, dass es dann genau das Gleiche sein wird mit der EID. Es heißt dann einfach überall, ja, wir müssen halt da den Datenschutz und die Sicherheit gewähren und deshalb müssen sich ich jetzt auch auf jede Webseite nochmal ausweisen. Und damit steht natürlich der Massenüberwachung Tür und Tor offen.
Das heißt, Sie trauen der Zusicherung nicht, dass das alles freiwillig ist und freiwillig bleibt?
Ja, es gibt eben keine Zusicherung. Das ist genau der springende Punkt. Es wird immer erzählt und sogar der Bundesrat Jans in seiner Pressekonferenz hat doch meines Erachtens gerade heraus gelogen, als er gesagt hat, das Gesetz garantiere Freiwilligkeit. Im Gesetz steht nirgendwo weder frei noch freiwillig. Das Gesetz garantiert überhaupt keine Freiwilligkeit. wenn es Freiwilligkeit garantieren würde, dann müsste man auch hineinschreiben, dass demjenigen, der eben keine EID hat, keine Nachteile entstehen. Und es steht genau das Gegenteil drin, nämlich, dass die Behörden, wenn ich dann eben zum Schalter gehe und eine Dienstleistung beanspruche, die ich auch per EID beanspruchen könnte, dann darf die Behörde sogar eine Zusatzgebühr verlangen, sprich eine Strafgebühr. Also es steht genau das Gegenteil im Gesetz. Von Freiwilligkeit steht überhaupt nichts im Gesetz.
Die Schweiz ist ja umgeben von Staaten, die eine EID schon haben, also vor allem Deutschland, Belgien, die Niederlande, Österreich, Italien. Verliert die Schweiz den Anschluss, wie die Bundesregierung in Bern warnt?
Es wäre jetzt ganz interessant, von unseren Nachbarn zu hören, was denn da das Tolle sei an der EID, was sie jetzt denn für einen tollen Nutzen hätten. Ich habe nur das Gegenteil mitbekommen, dass eben zum Beispiel einer Lehrerin in Österreich bereits gekündigt wurde, weil sie eben auf die freiwillige EID verzichtet hat. Und da ist offenbar schon diese EID Grundlage, damit die Lehrerin sich ins Schulsystem einloggen kann. Eben, das sind so die unterschwelligen Sachen. Man behauptet quasi, ja, im Gesetz steht, es ist freiwillig, aber die Unternehmen sind dann natürlich frei, die EID einzuverlangen. Es ist ein bisschen so durch die Hintertür dann eben trotzdem nicht freiwillig. Und nein, ich glaube nicht, dass wir da den digitalen Anschluss verlieren, weil, wie schon gesagt, ich sehe den Nutzen nicht, ich sehe nicht, warum es nötig ist. Es ist meines Erachtens für die Massenüberwachung sehr geeignet und ich glaube eher, dass das Ziel ist, dass man einfach wieder den einfachen Bürger drangsalieren will und dann den Leuten erklärt, ja, es ist eben um die Sicherheit zu gewährleisten und auch Gesetzesbrecher quasi einzudämmen, aber ich sage immer, mit neuen Gesetzen kann man keine Gesetzesbrecher eindämmen, die kümmern sich sowieso nicht um Gesetze. Und die finden wieder andere Wege, um Betrug zu machen. Also das ist überhaupt keine Einschränkung für diese Leute.
Dass die staatlichen Stellen für dieses Gesetz sind in der Schweiz und die Bürger ja Widerstand organisieren, nicht alle, aber doch in erheblicher Zahl und möglicherweise ja auch in ausreichender Zahl, um das Gesetz wieder zu Fall zu bringen. Aber mal abgesehen davon, wie verhält sich eigentlich die Schweizer Wirtschaft zu diesem Gesetz?
Ich habe von den staatlichen Stellen gehört, dass die eben diese EID wollen. Es ist ja auch so, dass der Bundesrat jetzt bereits gesagt hat, ja, mit dem Organspendeausweis, da müssen wir noch zuwarten, bis wir die EID haben. Es gibt weiteres wie die Krankenkassenkarte, die EID voraussetzen wird, respektive das elektronische Patientendossier. Aus der Wirtschaft habe ich wirklich auch noch nicht gehört, dass es jetzt da irgendwelche Unternehmen gäbe, die sagen würden, wir brauchen unbedingt diese EID für unsere Geschäfte.
Mal ganz pragmatisch gefragt, möglicherweise empfinden Sie das auch als sehr naiv, die Frage, aber warum soll ein Staat nicht darauf bestehen, zu wissen, mit welchem Bürger er es gerade zu tun hat und dafür eine solche EID einführt?
Der Staat darf sehr wohl wissen, mit wem er es zu tun hat, denke ich. Es ist auch eine Identifikation natürlich sinnvoll in vielen Fällen, aber das haben wir ja heute schon mit der normalen physischen ID oder mit dem Pass. Die Gefahr, die ich sehe, ist weniger, dass der Staat da Missbrauch betreiben wird, sondern eben die privaten Unternehmen, die ganzen Social Media Plattformen, dass die dann in der Lage sind, eben diese ID zu verknüpfen und die Leute, die da sich anmelden, mit dieser EID dann eben genau verfolgen können und das für ihre Zwecke benutzen oder eher missbrauchen können.
Vorausgesetzt, die Initiative gegen das EID-Gesetz scheitert. Gäbe es dann noch rechtliche Möglichkeiten, es dann sozusagen noch auf den letzten Metern doch noch zu verhindern oder wenigstens zu verzögern?
Das wäre mir nicht bewusst. Ich denke auch, das wäre nicht unbedingt sinnvoll, weil es soll ja eine demokratische Abstimmung sein und ein demokratischer Entscheid, wo eben die Mehrheit entscheidet, wie es weitergeht. Und ich denke, da kann man nicht mehr allzu viel einwirken. nach einer solchen Abstimmung und ich sehe es auch nicht als sinnvoll. Eben wenn ich jetzt umgekehrt sehe, muss ich sagen, nach der letzten Volksabstimmung habe ich es nicht sehr geschätzt, dass da gewisse Parlamentarier sich gleich über den Volksentscheid hinweggesetzt haben und gleich wieder mit dem gleichen Thema aufgefahren sind.
Sind die dystopischen Warnungen tatsächlich berechtigt oder ist das eine durchaus nachzuvollziehende Angst vor einem Überwachungsstaat? Aber kann die Schweiz sich eine Ablehnung eines solchen Gesetzes wirklich leisten?
Ich glaube, problemlos. Wie gesagt, ich sehe keinen Nutzen dieser EID. Ich kann nach wie vor mit der normalen ID die Grenze übertreten. Es hat mir bisher noch niemand aufgezeigt, was denn der tolle Nutzen dieser EID sei. Und ich wüsste auch jetzt keine Anwendung, warum ich diese im Ausland brauchen würde. Ist dann auch noch die Frage, sind diese verschiedenen Systeme überhaupt kompatibel untereinander? Ich verweise dann nur auf ein Dokument, wo der Bundesrat letztes Jahr gesagt hat, ja, wir möchten die Unverknüpfbarkeit, die übrigens auch nicht im Gesetz steht, aber wegen der nötigen Kompatibilität zur EU ist dann das leider wieder nicht möglich. Also da sind auch noch einige Hürden eingebaut. Eben, ob das dann wirklich nötig ist oder ob es überhaupt möglich ist, sich dann in anderen Ländern mit dieser EID auszuweisen, steht auch noch in den Sternen. Also ich sehe da überhaupt kein Problem, dass wir da irgendwie einen Technologierückstand hätten.
In der Schweiz wird am 28. September über eine elektronische Identifikationsmöglichkeit abgestimmt, eine sogenannte EID. Über das Pro und Contra unterhielten wir uns mit dem Schweizer IT-Unternehmer und Präsidenten des Aktionsbündnisses Urkantone, Josef Ender. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ender.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Am 11. August wurde im niedersächsischen Friedland eine 16-jährige Ukrainerin von einem ausreisepflichtigen irakischen Staatsbürger vor einen fahrenden Zug gestoßen. Der grausame Tod von Liana K. wurde von den staatlichen Behörden einmal mehr in geradezu fahrlässiger Weise wie ein ganz normaler tragischer Unfall behandelt, obwohl von Anfang an schwere Verdachtsmomente für eine Gewalttat vorlagen. Es ist vor allem diese Vorgehensweise von staatlichen Stellen und bestimmten Medien Deutschlands, die viele Menschen in Rage versetzt. Markus Fahlefeld kommentiert.
Seit der Grenzöffnung 2015 ist die deutsche Bevölkerung einem ethnokulturellen Terror ausgesetzt, der nach 10 Jahren wie das Multiorganversagen einer alten und todgeweihten Gesellschaft anmutet. Je näher man die Mordtaten betrachtet und sich mit den Details dieses Terrors beschäftigt, desto monströser wird das Versagen auf fast allen Ebenen offenbar. Dabei ist der Begriff Versagen ein Euphemismus, denn es ist politischer Vorsatz. Die Bilder des US-Amerikaners in Dresden mit aufgeschlitztem Gesicht gingen durch die Weltpresse. Der mutmaßliche Täter stellte sich erst nach Tagen der Polizei, weil diese sich bis dahin geweigert hatte, Bilder des Täters und der Tat zu veröffentlichen. Die Bilder lagen vor. Das ist kein Behördenversagen, das ist Vorsatz, die Bevölkerung tagelang durch einen flüchtigen Messerstecher in Angst und Schrecken zu halten. Ein weiterer Fall. Bereits am 11. August wurde das ukrainische Flüchtlingsmädchen Liana K. in Friedland vor einen Güterzug gestoßen und getötet. Die Polizei traf den Täter am Bahnhof an, ging aber von einem Unfall aus, behauptet sie zumindest. Wider besseren Wissens? Denn der Großvater von Liana telefonierte mit ihr, als die Tat geschah. Das Mädchen hatte ihn aus Furcht vor dem Täter angerufen, um Beistand zu haben. Irgendwann hörte der Großvater nur noch Schreie und das Rauschen des vorbeirasenden Zuges. Die Eltern bezweifelten sehr früh einen Unfall und wandten sich mit ihrem Wissen und ihren Zweifeln an die öffentlichen Stellen, an die Polizei, auch an die Parteien. Die CDU und die AfD waren die einzigen, die auf den Hilferuf reagierten. Die CDU startete einen Spendenaufruf, um den Eltern des ihrer Meinung nach verunfallten Mädchens ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Das klingt ehrenhaft und ist dennoch typisch für die CDU. Mit Geld, das Staatsverbrechen, das immer noch die CDU zu verantworten hat, auf unsichtbar zu stellen. So wäre eigentlich alles gut, wenn da nicht die AfD wäre. Denn die forderte auf Facebook öffentlich, die ganze Wahrheit herauszufinden und mutmaßte lange vor den ersten Medienberichten ein Verbrechen. Und dann kommt die Wahrheit auch ans Licht. Es ist kein Unfall, es ist ein Mord. Der Täter ist ein Iraker, natürlich schon lange ausreisepflichtig. Inzwischen, ganze 2 Wochen nach der Tat, wurde er festgenommen und als psychisch gestört in einer Einrichtung eingewiesen. Das seit Jahrzehnten erfolgreiche politische Prinzip der CDU, alle Probleme mit Geld unter den Teppich zu kehren und die Menschen derart zu sedieren, erhält durch die AfD Risse. Am Ende ist das der Grund, warum sich die CDU irgendwelche Fairness-Abkommen ausdenken muss, die, wie jetzt in Köln, alle Migrationsthemen aus dem nordrhein-westfälischen Wahlkampf heraushalten soll. Ein Wächterrat aus Kirchen und anderen NGOs soll darüber wachen, dass sich auch alle hübsch brav daran halten. Außer der AfD. Die ist nicht Teil dieses mafiös anmutenden Schweigegelübdes, das dann Fairness genannt wird und gilt daher natürlich als unfair. Nein, es ist mehr als nur Versagen. Es hat die Grenze zum Vorsatz bereits überschritten. Die Fäulnis des Staatsverbrechens hat die Polizei infiziert, die Staatsanwaltschaften, die Richter, die Medien und Parteien sowieso. Sie weigern sich, das, was seit Jahren auf den deutschen Straßen passiert, als das zu benennen, was es ist. Ethnokultureller Terror, der neben unseren kulturellen Gepflogenheiten vor allem Mädchen und Frauen ins Visier nimmt. Sie zu erobern und zu vernichten, ist schlicht dem Hass auf die autochthone Gesellschaft geschuldet. Dass dann der Gemeindebürgermeister von Friedland, Andreas Friedrichs, natürlich von der SPD, sich hinstellt und natürlich weiterhin von einem schrecklichen Unfall spricht und natürlich vor Hass und Hetze warnt, gehört natürlich zum Drehbuch dieses Staatsverbrechens, das niemand wahrhaben will. Wer solche Taten und Täter und wer solche verfaulten staatlichen Institutionen, die sich partout weigern, die Bevölkerung zu schützen, hasst, ist kein Hetzer, sondern noch halbwegs seelisch gesund. Dass dieses auf so vielen Ebenen stattfindende Staatsverbrechen kein Versehen ist, zeigt sich allein schon daran, dass am Montag ein weiterer Flieger voll mit neuen Afghanen für Deutschland in Hannover landete. Sie hören nicht auf, im Gegenteil, sie holen weiterhin Nachschub.
Markus Fahlefeld kommentierte. Wir sind mal wieder kurz vor dem Ende unserer heutigen Sendung Kontrafunk aktuell. Wie immer bleibt aber noch Zeit für einen Hinweis auf weitere Höhepunkte unseres Programms. Bei Mensch und Medizin etwa geht es heute um das Thema Kaiserschnitt, denn die Statistiken belegen es, im deutschsprachigen Raum nehmen Kaiserschnittgeburten seit Jahren zu. Über mögliche Gründe dafür diskutieren wir mit der Schweizer Gynäkologin Dr. Daniela Lengsfeld. Mensch und Medizin also heute auf Kontrafunk um 10, 16 und 21 Uhr, moderiert von Corinna Ziegerli. Ich darf mich einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Loyalität mit unserem Radioprojekt bedanken. Egal, was Sie uns mitteilen wollen, ob Lob oder Tadel, richten Sie Ihre Zuschriften bitte an info@kontrafunk.radio. Und in der Hoffnung, dass Sie uns weiterhin gewogen bleiben, wünscht Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.